Zubi ist nervös, der Zubi ist nervös. Zubi, Zubi, Zubi ist nervös. Oder so hat es ähnlich tönt früher, um den Goalie ein bisschen zu verunsichern. Wir reden heute aber über Goalies, wo das alles nicht viel genützt hat oder eigentlich gar nichts genützt hat. Sie haben gleich gehext, glänzt oder sind wunderschön geflogen. Ich habe meine Top 3 parat. Mal schauen, was die anderen so mitbringen. Vielleicht schafft es ja auch einer von denen, der am Weekend hat müssen arbeiten in unserer Rangliste. Wer weiss. By the way, wir haben auch noch einen neuen Meister. Aber dazu später mehr. Ich bin ready. So, fertig klatscht da. Heute ausnahmsweise. Wow, hey, wir sind das Dritte.
Hey, schau jetzt.
Was für krasse Story ist das denn? Das heisst,
Adi ist da. Savadika, wenn wir Thailänder sagen.
Verzähl doch.
Ja, man merkt es daran, du willst etwas erzählen, Oli. Verzähl.
Ja, ich will erzählen. Ich habe gerade mein Mitbringsel. Wie gesagt, Savadika an alle draussen, wie wir Thailänder mit diesen Situationen zu sagen pflegen.
Was ist das für eine Beleidigung?
Ich bin ja 2 Wochen nicht da gewesen. Ihr habt es gemerkt, wahrscheinlich die es gelost haben. Und ich bin in Thailand gewesen. Ich habe dort das schöne Land, die lieben Menschen und so weiter, ein bisschen genossen, das gute Essen und so weiter. Aber wenn man halt in Thailand ist und sich nicht für Kickboxen oder Ping-Pong interessiert, dann hat man eine Zeit ab und zu mal. Aber eine Zeit ab und zu sich einmal ein bisschen für die thailändische Fußballliga zu interessieren. Und ich habe gefunden, ich bringe euch doch Kunde aus Thailand. Ich weiss auch nicht, vielleicht kann man das irgendwann mal brauchen, wenn man ein Apero im Geschäft oder keine Ahnung, irgendjemanden beeindrucken. Ja, unnützes Wissen, genau. Ja, also Thai League, so heisst die oberste Meisterschaft oder die oberste Liga in Thailand, die besteht aus 16 Mannschaften. Rekordmeister ist Buriram United und aktueller Meister ist PG Pathum United FC, was ich jetzt mit Sicherheit komplett falsch ausgesprochen habe. Interessant. Ja, ihr verzeiht es mir. Interessant ist an dem Ganzen, dass die Liga erst seit 1996 in dieser Form besteht und ich habe mal geschaut, die 18 Gründungsvereine, die es damals gegeben hat, die sind es wert, dass man sie da aufzählt, weil das ist wirklich die Liste des Grauens. Also wir haben da Vereine mit Namen FC Krung Thai Bank, FC Thai Farmers Bank, FC Bangkok Bank, Stock Exchange of Thailand, Bangkok Bank of Commerce. Und das sind jetzt nur die schönen Namen. Jetzt geht es nämlich weiter mit FC Thailand Tobacco Monopoly. Oh. Und jetzt wird es ganz übel. FC Royal Thai Air Force, FC Royal Thai Army, FC Royal Thai Navy, FC Royal Thai Police, FC Port Authority of Thailand. Ich meine jetzt noch 2 Mannschaften, die Singa im Namen haben. Ich weiß nicht, ob das etwas mit dem Bier zu tun hat, aber es hat für mich sympathisch tönt. Was ehrlich gesagt das Ganze wieder ein bisschen rausreisst, ist der Name, den die Liga damals hatte, 1996. Hebt euch fest, es ist nämlich Johnny Walker Thailand Soccer League.
Also es tut alles nach Sport, oder? Johnny Walker, irgendwie Singa Bier und Tabak, oder? Und Krieg.
Ja, du auf einer Bank hockst ja auch.
Und Krieg.
Bank zum Beispiel.
Sehr gut.
Das ist richtig. Ja. Cool. Also ich habe jetzt sicher all die Namen komplett falsch ausgesprochen. Ein Name, den ich wahrscheinlich richtig ausspreche, ist der Sebastian Wüttrich. Das ist nämlich der einzige Schweizer, der im Moment in Thailand spielt. Man könnte ihn in der Schweiz von St. Gallen, Sion, Xamax, Aarau, Servette. Und er spielt jetzt in Ratchamburi FC. Sie sind allerdings nicht allzu erfolgreich. Die sind irgendwie 12 von 16 oder so. Und ich glaube, seine Spielberechtigung läuft auch aus jetzt Ende Saison. Aber ja, ist immerhin 2015 Cup-Sieger geworden. Mit Sion habe ich gesehen. Also.
Gibt es nicht den einen ehemaligen Schweizer U-Nationalspieler, der jetzt in Thailand Nationalspieler ist?
Weiß aber nicht, ob der in Thailand
ist. Chappui oder so
heißt er. Wäre, ja.
Schappi so?
Nein. Carino Schappi oder so. Ich glaube, der ist mal in der U17 Weltmeister geworden und jetzt spielt. Aber ist jetzt, glaube ich, in der thailändischen Nation. Vielleicht hat er aufgehört. Weiss ich nicht.
Hey, du weißt
nicht. Hast du nicht getroffen. Nicht per Zufall hast du den auch noch getroffen irgendwo.
Nein, ist mir nicht überwegt. Es hat ja sonst so wenig Leute in Bangkok. Es ist aber noch interessant, also die Liga, die hat nicht so einen grossen Stellenwert bei den Leuten, weil, also ja, wenn die Leute siehst, irgendwo mit Trikots umeinander laufen, dann sind das entweder gefälschte Nationalmannschaftsshirts, wobei die sind auch recht mies, die haben die WM-Quali jetzt nicht geschafft, haben nur zweimal gewonnen. Ansonsten einfach an jedem Ecke entweder Manchester United oder Liverpool. Also das heisst, dort ist so die Asien-Vermarktung funktioniert bei diesen beiden in diesem Land recht gut. Und die spielen tatsächlich auch gegeneinander in Bangkok am 12. Juli. Was mich ein bisschen gewundert hat, man sieht nichts von Leicester. Hätte ich jetzt noch erwartet, weil die haben ja als Club-Owner und Trikotsponsor und Namensgeber vom Stadion haben die King Power, und das ist eine thailändische Duty-Free-Firma, scheint aber mindestens bei ihnen daheim nicht allzu viel zu funktionieren, der Werbe-Effort. Ja. Das ist mein kleiner Ausflug in thailändische Fußball.
Ferien hast du auch noch gemacht, oder?
Ja.
Groundhopping.
Das haben wir am Pool.
Bilder kommen dann.
Ja, nein, es hat eben wirklich gerade kein Spiel gehabt, wo ich tätig war. Ich habe das National Stadium von außen gesehen. Ist nicht so beeindruckend, auch von außen. Aber ja, keine Ahnung. Es muss länger, was ich euch jetzt so erzählt habe. Also ich glaube, das länger für.
Ja. Mach nur. Sorry.
Es länger für die nächste Cocktailparty unnützes Wissen irgendwo in die Runde reinrühren. Hey, hättest du schon gewusst? Ja.
Und wegen unnützes Wissen, es ist der, Charil Chapuis, der immer noch bei Port FC spielt, ist jetzt 30 in Kloten geboren, hat mal bei GC und Locarno und Lugano gespielt.
Gilt aber nicht als Fußballschweizer.
Nicht als Fußballschweizer, weil er dort in der Nazi spielt, genau. Ja, genau, um das noch abschliessen, die thailändische Exkurse. Genau.
Ja, die darfst du gerade weitermachen. So.
Darfst du gerade weitermachen?
Oh, ja.
Ja.
England?
Nein, ist mal nicht England. Es ist mir gesagt worden, es gibt zu viel England. Schöne Grüße an dieser Stelle. Nein, ich habe etwas, wo glaub, die Fußballwelt ein bisschen erschüttert hat. Und mich vor allem nicht unbedingt wegen der Meldung, weil man gewusst, der Mino Raiola ist krank, auch mit 54, wo er nur geworden ist und gestorben ist. Was ich eigentlich als Mitbringsel habe, ist eigentlich etwas, was ich extrem beängstigend finde oder eine schlechte Entwicklung. Weil ihm sein Tod ist eigentlich schon zwei Tage vor seinem Tod durch die ganze Presse durchgereicht worden, auch bei seriösen Pressen, ob das irgendwie Sky News ist, aber auch die Schweizer müssen sich da nicht verstecken. Also gut, wir haben von seriösen Presse geredet, muss man nicht 20 Minuten im gleichen Satz nennen, aber auch sonst durch die Presse in der Schweiz gegangen. Man hat einfach alles abkopiert, ohne irgendwie die Quellen sauber zu checken. Ja, also mich hat einfach das ein bisschen beängstigend, wie man mit so einer Meldung umgeht und dann nicht daran denkt, dass er auch noch Angehörige hat, die dann vielleicht überrascht sind und denken, was, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Und dann natürlich traurigerweise zwei Tage später, wo er dann wirklich gestorben ist. Eben, er ist schon krank gewesen vorher, aber ihn dann noch in dieser schwierigen Zeit irgendwie noch so eine Meldung unterschieben, das ja, sollte man eigentlich vorher prüfen, und das zeigt halt ein bisschen den Journalismus auch in der heutigen Zeit.
Es ist extrem geschmacklos und es zeigt halt einfach, hey, Reporter, macht einfach euren Job. Und das heisst, Meldungen doppelt checken und andere Medien ist nicht eine Quelle, eine verlässliche Quelle.
Ja, es ist eben wirklich mega abgekopfert worden. Es ist natürlich durch die ganze Presse gegangen. Und ja, es eben geht wieder mal um Schnelligkeit statt um Korrektness. Und das, ja, das sollte nicht sein.
Hat er nicht sogar mal noch einmal sich gemeldet und dementiert? Und das ist jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal passiert, dass ihn die Medien totgeschrieben haben und er hat gesagt, nein, leben noch.
Ja, es ist, glaube ich, sogar mehrfach passiert. Das ist, glaube ich, das dritte, vierte Mal, habe ich gemeint, habe ich schon mal gesehen, aber jetzt halt so auf kurze Zeiten halt. Ja, relativ schnell und ja, traurig, dass es nachher dann trotzdem passiert ist. Das nimmt natürlich dem Ganzen noch ein bisschen Anerkennung oder ja, das Beileid vielleicht, weil irgendwie das die Ersten schon gemacht haben und wie auch immer. Aber es ist traurig. Ich sage jetzt mal, wir haben, glaube ich, auch schon in dem Podcast geredet, das sind jetzt nicht unsere liebsten Vertreter in unserem Fußballbusiness, und er hat sicher auch viel Geld damit gemacht, auch mit komischen Sachen, also nicht illegal, aber einfach zum Geld machen, aber trotzdem ist ihm so ein Ableben niemandem zu wünschen. Ich hoffe, du kannst die Stimmung wieder ein bisschen aufholen, Fabio. Sorry dafür.
Ich habe noch so eine Mischung zwischen gut und schlecht, und zwar hängen sie mit den Zahlen 9'000 und 2'500 zusammen. Jetzt kann man sich überlegen, was hat noch für die Zahlen? Die haben ja nicht wahnsinnig viel miteinander, sind beides Tausiger. Tausiger Bereich.
Also 2000 sind Zuschauer in Lugano.
Hey, voll gut. 2000 Zuschauer in Lugano, genau. Spiel gegen GC und 9000. Challenge League Spitzenkampf Winterthur gegen Schaffhausen. Zeigt halt einfach mal wieder Craziness in unserer Liga. Challenge League bringt 9000 her. Der Superligist, Cup-Final-Fieber, oder kommen später auch noch dazu mehr, wo eigentlich vorher mitspielt um Platz 3 und 4. 2500 Zuschauer im Cornaredo. Mehr muss man dazu glauben, einfach auch nicht sagen.
Ja, ist nicht eine riesige Leistung.
Und es sind viele Zürcher am Start gewesen. Also GC hat doch ein paar Fans mitgenommen, an denen liegt es definitiv nicht.
Ja.
Das kann ich gerade sagen, das GC ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die normalerweise viel mitbringt, aber ja, aber gell, wenn halt eine Mannschaft schon nur 2000 bringt, dann sieht es schnell mal auch noch mehr aus.
Das ist so, ja.
Ja, für gewisse sind 2000 Zuschauer uhren wenig.
Das ist so, ja.
Ja, schön. Es tut doch alles gut. Haben wir wieder etwas gelernt für die Woche? Lernen wir noch etwas Neues? Ich glaube schon, oder? Machen wir weiter mit dem Thema.
Unbedingt.
Bin ich der Einzige bei dieser Gruppe, der weiss, dass nach dem Mitbringsel das Thema kommt und nicht die Liga. Machen wir jetzt mit der Liga weiter, oder?
Ja, genau, machen wir mit der Liga weiter.
Nein, ich habe das Thema mitgebracht und es geht um Goalies in der Schweiz. Und zwar Goalies, die gerockt haben oder immer noch in der Schweiz rocken. Und ich habe meinen Kollegen die Aufgabe gestellt, einen Top 3 zusammenzustellen aus den besten Goalies, die je in der Super League gespielt haben. Ob sie den mitverfolgt haben oder gesehen haben live, das habe ich ihnen überlassen. Das können sie selber entscheiden. Mir geht es einfach darum, so, wenn man ihn gesehen hat, live ist, halt doch einmal, kann man ihn besser beurteilen. Aber es spielt eigentlich wie keine Rolle, ob es so der Fall ist oder nicht. Und ich bin mega, mega
gespannt. Es ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen subjektiv zwischen denen. Aber schauen wir mal.
Sind wir gespannt, was da zusammenkommt. Allgemein muss ich sagen, Goalie-Situation momentan in der Schweiz hervorragend im Nationalteam. Ich finde auch, die 10 Goalies, also die Super League Goalies, machen momentan ihren Job sehr, sehr gut.
Wir haben ja noch gesagt, im Vorgespräch sind noch mehr als 10 Goalies, die wirklich gut sind. Also wenn man ein bisschen schaut, was auch als Ersatzgoalies in der Schweiz auf der Bank ist, das ist, sind auch sehr eindrückliche Namen oder auch gute Spieler. Wirklich, ja.
Und vor allem schon lange kein heftiger Goalie-Bock mehr. Also irgendwie so eine, wie man sie kennt, wo irgendwie den Ball durchrutscht oder sonst irgendetwas, haben wir schon länger nicht mehr gehabt.
Oder der nervös ist, was du im Intro gesagt hast, meinst du?
Ja. Gut, fangen wir doch an, einfach damit. Dole war in der Ferien, gewesen, der braucht auch noch ein bisschen Zeit, um sich akklimatisieren, darum stress ich
voll jetzt den Adi.
Ja, weißt du... Ja, ich werde nicht wieder jammern. Es ist unglaublich schwierige Situation.
Wir waren ja alle schon drauf.
Es gehört dazu.
Top 3 von den Goalies. Weißt du, wenn du die alten Goalies mit den neuen Goalies vergleichst, ist es super schwierig. Und ich habe mir da einfach irgendwie jetzt 10, 12 Goalies aufgeschrieben und habe gehofft, das nehmen wir ein paar weg. Aber ich fange
es gerne an. Es geht uns allen gleich.
Ich fange sehr gerne an. Genau gleich. Ich habe versucht, auch 3 verschiedene zu nehmen, um das ein bisschen besser aufzuzeigen.
Ja, du darfst ja nicht 3-mal den gleichen nehmen.
Aha, ja, auch vom Typ her, sorry, natürlich. Ja.
Also gut.
Ich habe, meine Nummer 3 ist ein Sio-Goalie. Und er hat das Prädikat auch bekommen mit 45-jährig der älteste WM-Teilnehmer von aller Zeiten zu werden. Es hat ein riesen Theater um seinen Transfer gegeben. Der Rede ist vom Essam El Hadari. Er ist 4-facher Afrikasieger, 8-facher ägyptischer Meister und einmal Schweizer Cup-Sieger. Und das in der einen Saison, wo er eigentlich voll in der Schweiz gespielt hat. Man muss natürlich sagen, er hat jetzt natürlich nicht wie andere Spieler über Jahre natürlich die Schweizer Liga geprägt. Aber wo er dann endlich spielen und die Transfersperre dann irgendwie durchkommen, hat können durchbrochen werden von Sio und er durfte spielen. Er hat einfach eine massive Ausstrahlung gehabt, jetzt mich gedacht, in der Zeit, wo er da in der Schweiz war. Und das war im Saison 2008 rum, war er da gewesen. Und eben gegen aussen einfach eine riesige Ausstrahlung, schon eine extreme Erfahrung. Und ich mag mich noch recht an seine Paraden erinnern, die er gezeigt hat.
Ich habe auch auf meiner Liste, logischerweise. Das okay. ist der grösste Name, der je sehr wahrscheinlich in der Schweizer Liga gespielt hat, was das internationale Renommee von einem Goalie betrifft. Eben, wie du gesagt hast, Kaib ist ja viermal Afrikameister und alles Zeug und Sachen. Also eben, eine Riesennummer. Und er hat, glaube ich, wirklich in Europa nur in der Schweiz gespielt, sonst nur im arabischen Raum.
Ja, also
aber dann ist ja klar, dass er in Sion spielt.
Ja, das kann wirklich nur so sein. Ja, das ist wirklich so,
und wenn man in Sion spielt, logisch, irgendwann holt man den Cup. Von dem her, das tut mir nicht, dass er mal den Cup gewonnen hat. Also.
Das ist ja so, ja. Er hat nur 32 Spiele in der Super League gemacht. Ja, aber für mich trotzdem hat das gelangt, um ihn in die Top 3 reinzubringen.
Sehr geil. Oli? Bist du noch da?
Ja, also. Ja, ich bin noch da. Ich bin voll dabei. Und gespannt am Hören. Ich habe für mein 3, ich tanze ein bisschen aus der Reihe. Tut mir leid, aber für mein 3 erlaube ich mir das. Und zwar habe ich einen sehr alten, also beziehungsweise ehemaligen Goalie da in der Schweiz gefunden. Und ich habe ein bisschen durchgeforscht und habe zu einem Episode gefunden, die ich so geil gefunden habe, dass ich gefunden habe, so, er bringe ich jetzt hier. Und zwar ist es Karl Elsener. Karl Elsener war Goalie in den 50er und 60er Jahren. In der Schweiz, notabene der beste Schweizer Goalie, weil er auch 34 Mal Nazi-Goalie gsi, hat bei GC La Chaux-de-Fonds, Winterthur, Grenken, Lausanne und Luzern gespielt und hat mit GC als Double geholt, 1956. Sehr geil, habe ich aber eine Story gefunden. Und zwar geht das um die WM 1962 in Chile, wo er mit der Schweiz war. Er ist dort von der Vereinigten Presselandschaft weltweit zum besten Goalie von dem Turnier gewählt worden. Ich weiß nicht, ob es das vorher oder nachher noch einmal gegeben hat von einem Schweizer. Und jetzt kommt aber der eigentliche Clou an dem Ganzen. Die Schweiz ist an dem Turnier sang- und klanglos ausgeschieden mit 3 Niederlagen und 8 Gegentreffen.
Sehr schön.
Und trotzdem hat alle, hat die Grossteil der Journalisten gefunden, das ist der beste Goalie, der an dem Turnier ist. Das sagt unhure viel über die Mannschaft, die es damals hatte.
Aber das haben wir auch im Vorgespräch gesagt, oder? Wenn du so ein bisschen Statistiken von Goalies kannst suchen, ist es ja manchmal mega unfair, was für Teams die gespielt haben, oder? Also, weißt du, manchmal ist es ja einfach so, okay, der hat mega viel zu Null gespielt, aber es ist natürlich nicht immer nur der Goalie.
Also, der Manuel Neuer ist gar nicht so gut.
Er muss ja nur einen Ball pro Spiel halten. Also, nein, aber ja,
es ist schon ein Punkt,
spannend.
Ja.
Ja, aber es ist schon spannend, ja. Ja.
Also er hat nachher gesagt, also hörst du, ich habe auch wirklich alles gehabt, was ich können habe.
Ja.
Aber ich finde es auch, also von dem her auch die Bewertung noch geil. Ich wüsste nicht, ob heute die Medienlandschaft so wäre, dass man dann würde irgendwo von jemandem, der in der Vorrunde ausscheidet, nur ein Spieler von denen ins Team von der Runde wählen, ist selten der Fall und schon gar nicht den Goalie, glaube ich.
Ja, man sieht es auch beim Ballon d'Or, oder? Dort wird ja auch nicht immer der beste Spieler von der Saison gewählt, sondern einfach mal Messi und Ronaldo.
Ja. Richtig, genau. Mhm.
Ja, spannend.
Fabio, ja. Dein Nummer 3.
Ja, ich bleibe ein bisschen in der ähnlichen Gefilde wie der Adi. Die Farben bleiben gleich. Du warst ein bisschen länger im FC Sion gewesen, der Kollege. Und zwar ist das für mich einfach so ein Goalie-Bild. Das kommt bei mir automatisch, wenn ich an Goalies denke in der Schweiz, kommt bei mir die lettische Mauer. Andris Vanins. Er war 6-7 Jahre beim FC Sion, hat auch 300 Spiele gemacht, ich glaube, 3-mal Cup-Sieger wurde. Eben, das ist mit dem FC Sion jetzt nicht so wahnsinnig schwer, aber eben, ich habe so das Gefühl, der kommt bei mir automatisch, wenn es um Goalies geht und ein Evergreen. Ist nicht, das ist, glaube ich, einfach durchgehend in unserer Liga irgendwo ein Teil gewesen. Ist er nachher noch zum FCZ gegangen. Dort ist er aber, glaube ich, nicht mehr so erfolgreich gewesen, wenn ich mir das ist. Dann auch ein Ersatz-Goalie gewesen, aber auf jeden Fall einfach mega seine Karriere in der Schweiz und auf die Schweiz aufgebaut und ist ein sicherer Wert für im Schweizer Fußball. Und man hat ihn kennt von Lugano bis auf Basel, der Andris Vanins. Ich weiß nicht, ob man sonst irgendwelche Letten kennt.
Es hat mal bei Lugano noch einen Innenverteidiger gehabt, der nicht so erfolgreich war, aber ja, sonst gibt es nicht so viele. Ja. Oder hat es nicht auch bei Sio im Sturm vor der Ulrichis? Ja. Auch noch gegeben. Ist lustig, ich habe Vanins eigentlich auf meinem 2 gehabt, weil ich gedacht habe, ja, dann könnte man jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mit dem FCZ, dass ich nicht 2 SIO-Spieler habe, wo ich auch noch jemand anderen drauf hat. Er hat, glaube ich, 32% von seinen Spielen zu 0 gespielt, habe ich gesehen. Das ist
eine gute Quote.
Er hat eine gute Quote dort gehabt, ja.
Und ist 5-mal Fußballer des Jahres geworden, ich nehme an, in Lettland. Ich weiß nicht, wie schwer das ist, aber ja. Ja. Seine Karriere hat sich auf die Schweiz fokussiert und das sehr erfolgreich gemacht. Er bleibt immer als Goalie, der lettische Goalie, im Gedächtnis. Schade, habe ich dir jetzt schöne zwei Nummer weggenommen. Ja.
Jetzt bin ich.
Aber du hast ja gesagt, wir sollen dir ein paar Sachen wegnehmen.
Ja, das ist tiptop, aber nicht, wenn ich mich entschieden habe.
Wolltest du noch kurz überlegen, weil dann schiebe ich den Ding einfach im Oli weiter.
Ja, mach doch du das. Ja, vielleicht nimmt er mir noch einen. Dann wäre es noch einfacher. Ja.
Oli, go for it!
Ja. Okay, ich jumpe gerade rein. Ich bleibe ein bisschen bei Herzensgeschichten bei mir. Und zwar auch bei mir Sion. Ich weiss nicht, ob er wirklich zu den Besten je gehört hat. Aber ich muss ihn da einfach nehmen.
Du hilfst mir, glaube ich.
Ich finde, er gehört da rein. Ich glaube, ganz viele haben jetzt schon erwartet, wenn ihr am FC Sion gesagt habt, dass man ihn jetzt bringt. Ich bringe jetzt wirklich Stefan Lehmann.
Jawohl, super.
Für mich einfach, gerade in meiner Kindheit, so eine exzentrische Persönlichkeit zwischen den Pfosten. Ich meine, er war der Schlussmann von dieser legendären Sion-Abwehr in den 90er Jahren, wo wirklich die halbe Nazi gespielt hat. Und er hinten dran, eben eine Mischung aus einem Bär und einem Leu. Und für mich ist das einfach eine riesen Nummer. Ich habe ihn auch im Cup-Final schon live gesehen und natürlich im Spiel auch. Für mich hat er auch eigentlich nur in Sion gespielt, hat aber tatsächlich auch in Schaffhausen, Winterthur und Luzern am Schluss noch gespielt. Eins Spiel in der Jugend noch bei Freiburg in der zweiten Bundesliga. Er ist insgesamt zweimal Meister und viermal Cup-Sieger geworden. Und was ein bisschen traurig ist, er hat jetzt das letzte Recht, also er war jetzt arbeitslos gewesen, lange Zeit, irgendwo im Kanton Zug hat er noch gespielt gehabt, oder beziehungsweise Goalie-Trainer gewesen. Cool. Und ist dort entlassen worden. Ist während der ganzen Covid-Situation arbeitslos gewesen und es gibt ganz, ganz schlimme Bilder von ihm, wo er sich extrem hat anlassen. Und ist jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, auf der Homepage vom FC Winterthur, seit etwa einem Jahr dort wieder Goalie-Trainer. Und das freut mich persönlich extrem. Ja, grosse Nummern irgendwie gehört zum Schweizer Fußball. Und wenn ihr euch mehr für ihn interessiert, dann googelt mal. Es gibt ein Blick-Interview. Ich mache es nicht so Werbung für den Blick, aber es gibt ein Blick-Interview mit ihm, wo er genau in dieser Covid-Zeit gegeben hat. Und das ist recht krass, weil er dann auch so ein bisschen zurückschaut auf seine Zeit bei Sion, die ganze Episode mit Constantin. Und das ist wirklich, also man hält so etwas nicht für möglich, dass das irgendwie so in einem halbwegs zivilisierten Schweizer Verein möglich ist. Aber ja, zurück zu ihm, wie gesagt, ich finde ihn grosse Nummer zwischen den Pfosten in der Schweiz.
Ich habe ihn am Freitag im Fernsehen gesehen, beim Spitzenspiel, ist auf die Bank gehockt und
ja.
Dazu beiträgt, dass Winterthur da noch so unentschieden geholt hat. Irgendwie.
Ja, Adi, hat die Zeit gelangt, um dich da wieder neu büscheln und sortieren?
Zeit nicht, aber der, den du genommen hast, weil das ist einer von diesen zwei, die wir jetzt nicht sicher waren, wer es nehmen sollte. Cool. Ich hatte den Steffen Lehmann weg, da bin ich sehr froh drum. Mein Nummer zwei ist dreifacher Meister mit dem FCB, einer ist Göppsieger mit dem FCB, ist tschechische Nazi-Goli. Nein, immer noch, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja,
Thomas Watzlik habe ich da auf dem 2. Er war ein paar Jahre in der Schweiz, Minimum 3 Jahre, dass er dreimal Meister werden konnte. Ich habe ihn extrem gut gefunden von der Ausstrahlung her. Er war ein recht grosser Goalie, recht imposant gewesen. Und hat es dann nachher auch bewiesen, vor allem mit der Zeit, als er bei Sevilla war, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Goalie ist, wo er auch Europa League einige Spiele gespielt hat und in La Liga einer der sichersten Goalies war. Und von dem her, in Basel hat er eigentlich können, ein bisschen auf die grosse Bühne kommen, auch mit der Europa League und Champions League Kampagne, die er hatte, auch in der Liga natürlich grossartig gehabt. Und jetzt aktuell ist er. Er ist eigentlich gar noch nicht so alt, er ist 33, jetzt ist er aber nicht mehr in La Liga, sondern bei Olympiakos Piräus. Und das habe ich nicht so ganz mitbekommen, wieso es jetzt vielleicht nicht mehr gelangt hat für die spanische Liga.
Ja, so Olympiakos ist jetzt auch nicht so ein schlechter Verein, spielen.
Nein, natürlich. Aber
europäisch und...
Ja, sicher. Er hat irgendwie für 132 Spiele in der obersten Liga von der Schweiz gemacht. Fast 50-0 gespielt, also es sind irgendwie 34% von den Spielen zu 0. Klar, es ist natürlich auch ein Team, das vorne dran steht, aber ist auch einer von denen Goalies, der recht modern war, mit den Füßen auch aus meiner Sicht recht gut gewesen. Ja, und aktuell bei 49 Länderspielen. Bald Jubiläum.
Sehr gut. Aber sehr solid, habe ich ihn in Erinnerung gehabt.
Ja,
Fehler gemacht.
Ja, er ist glaube ich, auch nicht so der Spektakelgoalie gewesen, sondern eben einer, wie du brauchst, einer, der einfach dir Ruhe hinten gibt und ja, die Mannschaft durch das gewinnt.
Schön, mehr von zwei schon. Ich weiß nicht, ob man das als Spektakel-Goalie betiteln kann, aber ich habe einfach Bilder im Kopf, wo er schreit und tut und macht mit seiner Gestik, mit seiner Mimik.
Stefan Lehmann ist im falschen Tür, gell?
Ja, ich weiss, es gibt noch einen anderen, wo mir ähnlich in Erinnerung bleibt. Und der war 10 Jahre bei GC und dann noch 5 Jahre bei Lausanne. Ja, inzwischen hat er etliche Nazi-Spiele gehabt, 3 Meistertitel, 6 Cup-Sieg. Der Rede ist von Martin Brunner. Und das ist einfach von mir
aus
so ein Bild von einem Goalie, wo mir einfach im Kopf geblieben ist, das war so der Goalie gewesen in dieser Zeit. Klar, mit GC, der Erfolg, ja, kann man sagen, er war nicht so der Goalie schuld gewesen, aber er hat doch auch dazu beigetragen. Und ich habe mir Angst gehabt, ich weiss noch, wenn ich auf Luzern kam, die haben einen super guten Goalie, ich habe mega Schiss. Und das, gedacht, das muss auch noch ein wichtiger Punkt sein, dass man von einem Goalie auch Respekt hat. Ja, da läuft fast keiner rein, also das muss ein super guter Goalie sein. Ja, er hat viel Spiel gemacht. Hat sogar, glaube ich, für die Nazi Spiel gemacht. Bin ich nicht ganz sicher, aber ich weiß nicht herausgefunden, wie viel. Aber über fast 500 Spiele in der Super League oder in der obersten Schweizer Liga, wie sie damals geheißen hat. Ah ja, einfach auch recht mega erfolgreich. Und ist mir geblieben. Nicht nur wegen der Bilder.
Ja, wir haben vorher kurz auch so ein bisschen über Ideen geredet, wer es könnte sein. Und ich hatte auch viel grösser in Erinnerung gehabt. Vielleicht ist es auch, weil ich dort noch junger Bursch war. Weil er hat einfach so die Ausstrahlung gehabt, eben wie ein Goalie auch müsste aussehen in dieser Zeit. Aber er ist nicht 1,90 gross gewesen, aber er hat trotzdem, ja, ist sicher so eindrückliche Person gewesen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Können wir doch aufs oberste Treppchen vom.
Willst du da gerade weitermachen, Oli, dass wir wieder gleich bleiben?
Oder? Also mit 3 Folgen, ja, okay. Ja, also das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich hätte jetzt 3 und der, den ich jetzt bringe, ist eigentlich der, den ich selber persönlich, ja, wie soll ich sagen, am wenigsten mag, aber ich habe Angst, dass er ihn nicht bringe. Ich finde, er gehört einfach da rein schlussendlich. Einfach rein aufgrund von der Zahl und Fakten. Und zwar ist das Pascal Zuberbühler.
Danke, Oli.
Hättest du ihn gebracht?
Nein. Aber ich finde es schön, dass man ihn bringt, weil er hat definitiv seine Berechtigungen, ja, wenn man von Goalies in der Schweiz redet.
Ja, er ist viel belächelt, von mir auch, ganz klar. Aber er hat von 1991 bis 2011 das Torhüterspiel in der Schweiz wirklich auf ein neues Level gehoben, wie ich finde. Mhm. Hat also nur schon seinen Leistungsausweis, 2 Europameisterschaften, 1 WM, 6 Schweizer Meistertitel, 3 Cup-Siege, Champions League gespielt mit GC, Leverkusen und Basel, gespielt in der Schweiz, Deutschland und noch ein bisschen in England. 20 Jahre internationaler Fußball, 14 Jahre Nationalmannschaft. Ich glaube, er hat so ein bisschen wie das Benny Thurnherr-Syndrom, sage ich jetzt mal so. Es weiss zwar jeder, dass er gut ist, aber die Leute haben einfach irgendeinmal genug gehabt und haben ihn nicht mehr sehen können. Und kommt dazu, dass natürlich alle in ihren Vereinen auch gefunden haben, so, jetzt dürfte mal unser Goalie oder so sich daran vorbeidrücken. Ja, ich weiss nicht. Also, ich finde, Zahlen sprechen für sich. Er war ein sensationeller Goalie gewesen, auch wenn er, das haben wir vorher besprochen, natürlich meistens in Teams gespielt haben, wo er nicht unter Dauerbeschuss gestanden ist. Aber was ich noch spannend gefunden habe, ich habe ein Interview mit ihm gelesen und dort sagt er selber, ich bin nicht ein Fußballtalent, sondern bei mir ist es wirklich nur der Ehrgeiz. Und ich glaube, das ist noch bei einigen Goalies so ein Thema. Also wirklich gute Goalies, die fallen eigentlich auf für gewisse Craziness, aber das ist zurückzuführen durch das, dass sie es einfach extrem ernst nehmen, das Ganze, und wie halt dort auch ein bisschen übersteuern. Das war bei ihm sicher auch ein bisschen so gewesen.
Ja, traurigerweise, wenn ich zurückdenke an Zubi, die Szene, die mir immer bleibt, ist eigentlich eine negative, und das ist das Goal, das er in der Schweizer Nazi bekommt gegen Israel, wo er irgendwie einen Kopfball aus 18 Metern bekommt. Und ich weiss nicht, wieso es mir das im Kopf ist, weil er hat ja genug gute Sachen, wie auch mit der Schweizer Nazi, wo er gegen Frankreich gespielt hat, im 06 ist das, glaube ich, in Deutschland, wo er grandios gespielt hat. Aber irgendwie ist mir immer das im Kopf. Und ich habe den Zubi halt einfach, ja, er hat halt immer solche Böcke drin gehabt. Er war extrem ehrgeizig gewesen. Er hat mega viel wahrscheinlich von hinten angetrieben. Ich glaube, die Verteidiger haben auch niemanden getraut, durchkommen lassen, weil sonst haben sie von ihm auf den Sack bekommen. Also, Er hat sicher mega gute Sachen gemacht, aber hat halt einfach immer seine Böcke dazwischen gehabt. Aber ja. Ja,
mir kommt aber spontan die Szene, wo er bei Leverkusen gespielt hat, wo er den Ernst von Bremen niedermeid mit seiner Faust. Also
ja.
Klare Tätigkeit hat er den Penalty gegeben. Und ich glaube, es hat so ein bisschen seine Deutschland-Karriere beendet, die Szene. Aber ja, was man eben natürlich auch anrechnen muss, ist, dass er eigentlich quasi damals beim FCB wie für einen Spielstil eingestanden ist, den sie dann sehr wahrscheinlich einfach praktiziert haben. Für das hat er müssen sehr genaue, weite Auskick machen. Und die haben dann irgendwo den Kuman Tarakis gefunden, der ihn abgeleitet hat. Und das war damals ein bisschen ein Spielstil vom FCB. Und der wird schon auch mit dem Namen Zuberbühler dann in Verbindung gebracht. Definitiv. Er hat auch im Aufbau so ein bisschen seine Spuren hinterlassen, kann man glaube ich sogar sagen.
Genau, und das zu einer Zeit, wo Goalies vor allem noch auf den Linien einfach stark gewesen sind. Und das war wie so ein Wechsel, der in dieser Zeit eigentlich auch passiert ist, wo er sicher mitgetragen hat.
Sehr schön. Darum, absolut, gehört sicher zu den Goalies, die man muss wissen, die wir hier gespielt haben in der Schweiz.
Mhm.
Jetzt Adi, jetzt bin ich gespannt.
Ja, also ich spekuliere einfach darauf, was du irgendwie den offensichtlichsten nimmst und ich nehme einen anderen. Ich nehme einen, der 143 Spiele in der Schweizer Nazi angespielt hat. 53 davon zu 0, das sind 37%. Hat 5 Saisons in der Schweiz gespielt. Davon 3-mal einen Meistertitel geholt und 3-mal einen Göpsieger. Wieder beim gleichen Club, wie ich vorher schon hatte mit dem Watzlik. Es sind Nachfolger und Nachnachfolger von Zubi. Es ist nämlich der Franco Costanzo. Er hat mir extrem gut gefallen. Einerseits war er zwar gross, gewesen, aber er war ein extrem beweglicher Goalie, der mir mega gut gefallen hat. Er hat auch am Fuß viel können. Man hat gesehen, dass er ein Argentinier ist und ein bisschen, kann eben mit dem Ball etwas machen. Für mich ein extrem guter Rückhalt für Basel in dieser Zeit, wo er bei ihnen war.
Er hat auch modisch an mein Statement gesetzt, oder? Das war einer der ersten Goalies mit einem Kurzarm-T-Shirt.
Er hat immer Kurzarme gespielt, ja, obwohl er als Argentinier im Winter da ist, wahrscheinlich semi-geil, muss man sagen. Aber das hat er gut weggeschaut. Vielleicht hat es ein bisschen gebraucht, um sich aufzuputschen. Das kann natürlich auch sein.
Er hat, glaube ich, sogar mal für Argentinien gespielt, oder?
Ein Spiel hat er für Argentinien gespielt, genau. Ja, ja. Er ist. Champions League hat er auch gespielt, natürlich mit Basel, gewisse Kampagnen. Natürlich nicht ganz so die, wie der Zubi die gemacht hat. Hat immerhin Gruppenphasen so dürfen spielen. Ja, und hat da ein paar Spiele können, gegen Bayern, Barcelona. Barcelona zwar nicht so toll mit 5 Gegengol, aber nein, ich muss sagen, für mich ist es ein extrem sicherer Goal gewesen und da bin ich immer ein bisschen eifersüchtig gewesen, dass es der bei Basel war. Ja.
Hat auch mit dem Fuß etwas können. Ich habe das auch noch so in Erinnerung, dass er sich auch am Spielaufbau da beteiligt hat und so die Variabilität von der Abwehr damals vom FCB auch ein bisschen gesteigert hat. Das war ja nicht so normal gewesen zu dieser Zeit, dass auch der Goalie noch ein bisschen.
Nein, eben, ist ja 0-6 ist er da reingekommen. Und eben, wenn man an 0-6 zurückdenkt, wer da noch so ein bisschen im Goal war, wenn man da eben die WM, eben Zubi, natürlich gehört er auf Seis, aber wenn man jetzt ihn vergleicht, ja, das ist wahrscheinlich dann nicht ganz das Gleiche gewesen. Aber eben, Zubi konnte abkicken. Das hat er gar nicht so gut können. Dafür konnte er ein Spiel auslösen, was vielleicht dieser Zeit ein bisschen voraus war. Ja.
Ach, schön. Da werden Bilder wach. Also von früher noch.
Ja, ja.
Ja, jetzt ist aber viel Druck gekommen, Fabio.
Ja, ja.
Ich glaube, wir haben beide jetzt einen Namen ausgelassen, genau. Den du jetzt einfach musst nehmen.
Ja, und ich werde euch den Gefallen natürlich auch tun. Und ich nehme den Jan. Natürlich, den Jan Sommer.
Ja.
Und eigentlich von mir
aus. Nicht der Beat Mutter.
Nein. Dorti gemeint eigentlich, aber nicht.
Es gäbe noch viel Namen. Nein, ja. Von mir aus war es ein bisschen eine Bilderbuchkarriere beim FCB im Nachwuchs gewesen. Dann zuerst mal ein paar Mal ausgelehnt worden von Dudes, Spielpraxis gesammelt, dann bei GC Spielpraxis gesammelt. Mega stark war bei GC, dann hat man beim FCB gesagt, da holt man zurück. Dann hat er, glaube ich, sogar Adi im 1 den Rang abgelaufen, so wie mir das ist, in der ersten Saison. Ist eigentlich als Nummer 2 zum FCB zurückgekommen. Dann hat er aber Monsieur Costanzo den Platz weggenommen und ist dann ein sicherer Wert geworden. Ist, glaube ich, auch 4 Jahre beim FCB gewesen. Bevor es dann ins Ausland gegangen ist, ist er wahrscheinlich auch 4-mal, 3-mal Meister geworden in dieser Zeit. Ich habe jetzt nicht genau rausgesucht. Einfach auch mal 4 Saison, 4-mal Meister. Quote von 100%. Die hat er, denke ich, bei Gladbach nicht mehr so durchziehen können, aber das ist eine andere Liga. Und ja, der Schweizer Nazi-Goli seit langer, langer Zeit unser sicherer Rückhalt. Habt mal Penalties, habt mal, macht Big Save. Und für das ist er, glaube ich, er ist mal 1,80 gross, etwa, meinte ich.
1,83.
Für das ist er einfach ein Ries. Und von mir aus gesehen absolut. Das Nummer 1 vom aktuellen Fußball und auch von mir aus gesehen ein bisschen von der längeren Vergangenheit. Und ich hoffe, er spielt noch lang in der Schweizer Nazi. Ich bin sehr zufrieden mit dir, Jan.
Ich habe ihn natürlich auch, gehabt, da auf der Liste. Ich habe jetzt bei ihm zum Beispiel auch noch spannend gefunden. Er ist, glaube ich, wenn es mir recht ist, mittlerweile der Rekord-National-Goalie, den wir haben in der Schweiz. Und sein Vorgänger war der Erich Burgener gewesen. Und er hat ihn mal in der U14 kennengelernt. Er hat ihm gesagt, also hat er gesagt, er hat ihn dort schon beeindruckt. Er sei mit zwei Paar Fußballschuhen zum Training gekommen, je nach Beschaffenheit vom Platz, das irgendwo in der U14. Und ich habe ein persönliches Gespräch gehabt mit dem ehemaligen Physio von GC. Und er war dort in dieser Zeit Physio bei GC, wo eben der Jan Sommer dort ausgelehnt war. Und er hat gesagt, es sei wirklich auffällig gewesen, wie er massiv rausgeragt hat, einfach mit seinem Willen, seinem Sondertraining, das er gemacht hat, seiner Professionalität. Und dort war er, wie gesagt, noch jung gewesen, wo man einfach gemerkt hat, das ist eine andere Ernsthaftigkeit dahinter und ein anderer Ehrgeiz, den er will, oder den er an den Tag leitet, zum Erfolg haben schlussendlich. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt einfach auch sehen.
Und davon profitiert, wenn man Fan ist von der Schweizer Nationalmannschaft, wenn man Fan ist von Gladbach, er zeigt es uns, glaube ich, auch wieder jedes
Wochenende. Obwohl, in der Schweizer Nazi musst du, glaube ich, auch nicht Angst haben, dass irgendetwas Schlechtes nachrückt, aber eben solange er da ist, muss man das wirklich geniessen. Auch mit den Füßen, oder? Das hat zwar ein bisschen aufgehört, hat es mich gedacht, das Gute rausgekommen. Ich weiss nicht, ob das ein bisschen das Alter ist, das ihn in der Geschwindigkeit ein bisschen Tribut zahlt. Aber er ist immer noch ein grossartiger Goalie, der halt auch die Grösse muss kompensieren, was halt mega schwierig ist, oder?
Ja, definitiv. Das holt er eigentlich ins Maximum raus. Ja, und auf dieser Liste von diesen Goalies, die es da überall gibt, noch in der Schweiz, haben natürlich schon auch ein paar. Es gibt Marco Pascolo, könnte man noch erwähnen. Wir können Jörg Stiel erwähnen. Wir können dann Joel Mall noch erwähnen. Wenn wir schon gerade so bei Goalies sind, wo ihre
Fuss. Ich habe noch ein Dings aufgeschrieben. Ich habe mir noch Andreas Hilfiger aufgeschrieben. Ja, und zwar einfach aus dem Hilfiger. Grund, weil er es geschafft hat, mit Aarau Meister zu werden. Das ist alleine für mich schon irgendwie eine grosse Nummer.
Wie der Stiel mit St. Gallen, oder?
Genau.
Doch so ein sicherer Rückhalt von einer Mannschaft, die es dann allen gezeigt hat. Und ja, da gibt es doch so den einen oder anderen. Es gibt noch ganz viele Goalies, die
wir haben ja im Vorgespräch kurz geredet, wer ich gerade im Kopf hatte, was für mich so ein richtiger Goalie war. Und dann hat es mich dann ein bisschen enttäuscht, als ich die Statistiken und so angeschaut habe. Ich habe den Eric Beda von Servette immer cool gefunden, weil das ein richtiger Goalie war.
Auch kurzarm, gell?
Immer kurzarm, das war ein Markenzeichen von ihm. Auch immer ein bisschen kurze Hose, hat es mich gedacht, aber das war vielleicht modisch in dieser Zeit gewesen. Aber der ist, glaube ich, nicht einmal 1,80 gross gewesen, sondern irgendwie, glaube ich, 1,76. Dort hätte man ein bisschen über Grösse Probleme reden. Ja, und statistisch hat er auch nicht so rausgeragt, aber den habe ich halt auch noch im Kopf gehabt. Natürlich nicht auf einer, ja, nicht eine Liga mit denen, die wir jetzt besprochen haben.
Ja, und jetzt haben wir doch ein paar Namen da aufgezählt. Und es gibt ja in der Super League noch 10 Goalies, die da Wochenende für Wochenende auf dem Platz stehen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu diesen 10 Goalies, also zu der Super League, logisch.
Unser erstes Spiel von dieser Runde ist in Lugano stattgefunden. Ist jetzt nicht der Mega-Reisser gewesen, einmal für die Zuschauer nicht. Das sind nämlich, wie du vorhin gesagt hast, gerade mal, was hast du gesagt, 2000 oder?
2,5.
2500. Knapp, ja. 2,5 Leute haben gedacht, wir gehen an dem schönen Tag ins Tessin und schauen uns das 1:1 zwischen Lugano und GC an. Ich muss vielleicht auch noch sagen, Lugano eher ein kleinerer B-Sinn. Die letzten 4 Meisterschaftsspiele haben sie nicht mehr gewonnen. Zwischendurch mal noch im Cup. Sind sie ins Cup-Finale gekommen, aber sonst rundherum ist nicht mehr sehr viel gelaufen. GC doch eher hat sich wieder ein bisschen stabilisiert gehabt. Und man hat dann aber in Lugano gesagt, okay, man muss jetzt endlich mal die Abwehr festigen. Der Maric ist zurückgekommen in die Abwehr. Der Aprila nach rechts aussen. Custodio dafür als Zähne vorgekommen.
Also
und das Ganze hat, ja, genau. Und das Ganze hat aber, finde ich, auch einigermaßen funktioniert. Also es ist wieder ein stabileres Lugano gewesen.
Maric ist zwar auch nicht lang zurück gewesen, ich glaube 27 Minuten und dann ist er wieder verletzt raus. Das hat recht weh da. Das ist im Premierenspiel, im 100. Aber du, ja, es hat nachher nicht nur an dem gelegen.
Aber wo ist die Göpp-Euphorie von einem Finale? Das kann ja nicht sein. Das ist unglaublich.
Also, ja, ist traurig. Ja, aber es ist, also wie gesagt, es war schlussendlich einfach auch eine sehr laue erste Halbzeit gewesen. Ja. Also ich habe mir ganz wenig aufgeschrieben. Ein schöner Fallrückzieher vom Zellar, der aber nichts gebracht hat, weil der Moreira gut gestanden ist.
Der Zellar ist momentan so ein bisschen die Lebensversicherung von Lugano. Wenn irgendwo etwas offensichtlich läuft, dann ist es er oder ein Botani, aber den hat er nicht einmal von Anfang an gebracht. Also, ja.
Genau, der ist wieder eingewechselt worden. Lugano was dort der Grund ist,
ja, ich weiß auch nicht. Lugano hat auch oft aus der Distanz abgeschlossen, hat es mich gedacht, in der ersten Halbzeit, was dann mega gefährlich geworden ist. Und das war auch bei mir von der ersten Halbzeit, die ich mir aufgeschrieben habe.
Und der Heirisi ja, das GC-Goal von Momo, wo ich gezählt hat, ja. Wegen einem Schubser am Ziegler, habe ich jetzt nicht so genau gesehen, aber hat mir auch im Fernsehkamerad nachher nicht genau können sagen. Ja.
So. Muss ich die Lupe drauf gehen? Ich habe den Schubser gesehen. Er war okay. Nie im Umen, aber der Ding geht auch ganz komisch. Also ja, aber ja. Ja, aber der Heirisi hat dann noch eingewechselt für den Maric und das hat wie... Der Heirisi hat in letzter Zeit einfach auch Böcke drin.
Ja, sehr viel.
Das war mal besprochen.
Es hat ja dann nachher auch noch ein Goal aberkannt von Lugano-Seite, wo der Zellar sehr, 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 sehr knapp im Offside gestanden ist. Aber ja, wahrscheinlich brutal. Richtig. Aber wow.
Ja, aber im Zweifel für einen Stürmer gilt nicht mehr.
Nein. Also dort kann maximal die Schulter ein bisschen weiter vorne gewesen als die Hand vom Seko. Aber ja, ich habe gedacht, der ist gesucht, weil der wäre hure schön abgeschlossen gewesen.
Ja. Ist dann aber gleich nachher zum ersten Goal gekommen.
Ja.
Ja, genau, zum 0-2-1.
Mhm. Richtig.
Und dort ist der Heirisi sicher ein Thema, oder? Weil der Ball vertändelt, gerade vor dem Strafraum. Ja, Botani nimmt den halt und ja, setzt sich gegen ihn zwei durch und schießt genau eigentlich in die Decke.
Du meinst den Bonatini, oder?
Habe ich gesagt?
Botani.
Ja.
Ah ja, aber das ist und der kommt dann nachher.
Der kommt nachher,
ist genau. Der Bonatini die kleine Verkleinerungsversion vom...
Mein Italienisch ist schlecht, vielleicht.
Das Geile ist, dass ich jetzt gerade gesehen habe, dass ich auf meine Notizen beim 1:1 Bonatini geschrieben habe, hast du Botani.
Das heisst, okay, ja, das mal ist nur meine. Okay, sehr schön.
Sollen wir mal aufhören mit den Namen, die ähnlich tönen? Bitte
ja,
einfach...
Ja, wirklich. Ja.
Schwierig für Podcaster.
Ja, aber es stochert sich dort vorbei am Heirisi und an der ganzen Lugano-Abwehr und 1-0 für GC. Und dann hat aber Lugano doch ein bisschen angefangen, Gang aufzuschalten.
Geiler Huren Pass dort in der 64. Minute habe ich mir aufgeschrieben, auf Amura, aus der eigenen Hälfte, aus einem Pass und ganz GC war überspielt gewesen. Ich bin aber nicht mehr sicher gewesen, wer es war, ob es Custodio war, könnte ich mir noch vorstellen. Und ja, Moreira rutscht den Ball unter den Händen durch und geht an die Pfosten. Das ist auch recht viel Pech oder Glück, aus welcher Sicht man es jetzt sieht. Ja.
Aber ich geil mit den Hacken. Den hat mitgenommen. Ja, das haben wir auch aufgeschrieben. Ja. Ja, und das 1-1 kommt. Und das war jetzt ein Botani, der eingewechselt worden ist und sich auf der linken Seite durchgekämpft hat und dann reingeleitet auf Sabatini und der hat ihn getroffen.
Das könnte es, Lugano. Das könnte es definitiv. Und das ist auch eine Waffe. Und ich frage mich, wieso dass man die nicht öfters einsetzt. Also sprich, wieso man den Botani einfach erst in der zweiten Halbzeit bringt oder erst später. Aber das ist im Crocitorti sein Geheimnis und vielleicht auch eine Schone für ein Cup-Finale jetzt schon. Keine Ahnung.
Also auch die Frage ist, wieso also ein Herz und ein Bolla müssen verteidigen müssen, weil die zwei, ja, mehr oder weniger Offensivspieler sind eigentlich zuteil gewesen beim Botani und Pedi sind einfach ein bisschen mitgelaufen, haben nicht angegriffen. Der Pass rein auf den Sabatini war eigentlich gut gewesen. Aber auch der Sabatini steht ganz allein, der Seko steht irgendwann, alle anderen Verteidiger stehen zu nahe am Goal. Und der Sabatini trifft den Ball nicht einmal richtig. Also es ist irgendwie so alles, zu Ungunsten von GC gelaufen in dieser Situation. Aber auch verdient, glaube ich.
Ja, außer dass er nachher ein Ziegler ein Herz gehabt hat und 200-prozentige vergeben hat, ganz alleine, schafft es nachher eine Ecke vor dem Moreira zu stehen und ihn direkt anzuschießen. Ja, das ist dann auch eher peinlich in dem Moment.
Ist ja kein Stürmer, ist ein Verteidiger. Sagt mir
ja, aber ist glaube immer noch Topscorer.
Sagt mir auch so schön. Ja, aber das sind Freistöße und Penaltys. Aber, ja,
ja du, das zählt auch. Ja, dort war es aber auch peinlich, was GC natürlich in der Abwehr macht, oder? Ein Kopfball vom Taprella und der Ziegler ist allein vor ihm. Aber am Schluss ist alles gut gekommen.
Ja, der Taprella hat ja nachher noch mit dem Kopf auf der Linie einen höheren Ball vom Seko können klären und jetzt noch ein Offside-Goal vom Kawabe gegeben. Aber dann war er irgendwann schon für oben. Ja, Die zweite Halbzeit grundsätzlich ganz ansehnlich, die erste definitiv nicht. Und ja.
Ja, und seit der Sky Sun in der Schweiz ist, sind sie erfolgreich. Ich glaube, der macht ihnen ein bisschen beide. Ich weiß nicht, was der
ist. Ist er immer noch da?
Der ist anscheinend noch da. Hat jetzt irgendjemand gesagt nach dem Match bei meinem Interview. Und, ja.
Anscheinend ja im April eine von der erfolgreichsten Mannschaften in der Super League.
Ja.
Lausanne
ja.
abgelöst. Ja. Das heisst auch einiges für unsere Liga. Wenn du zuerst Lausanne siehst und nachher geht sie.
Ja, aber Lugano muss, glaube ich, einerseits zufrieden sein, weil eben das, was der Oli gesagt hat, oder ein bisschen festige Verteidigung, das haben sie ja gemacht gehabt, mit Aus- und Einfehler. Und haben eigentlich gut gemauert und gut gekontert. Und ja, ich glaube, es ist eine gute Reaktion. Und GC muss am Schluss auch Glück haben. Also hat am Schluss auch Glück gehabt dort bei der Ziegler-Chance. Also, ich glaube, am Schluss sind beide nicht mega unglücklich.
Es bringt aber beiden auch nicht wahnsinnig.
Natürlich nicht. Natürlich nicht.
Lugano, wenn sie noch auf den dritten Platz wettet kommen, der europäisch sicher ist, dann müssen wir schleunigst mal wieder in die Gänge kommen. Ja. Für GC bringt der Punkt, okay, es ist ein Punkt mehr, wo man am Abstieg den Platz oder den Barrage-Platz entkommen ist, aber ja, es bringt auch nicht wahnsinnig viel. Für Ruhe im Vereins.
Ja, das ist manchmal
ja, also vielleicht hätte man den dritten Platz auch schon so ein bisschen abgeschrieben gehabt, jetzt nach dem letzten Spiel. Wer noch aber sicher nicht abgeschrieben hat, ist nämlich St. Gallen und die haben im nächsten Spiel gegen Servette gespielt.
Wo ja eigentlich noch Mittelfeld werden, rein theoretisch.
Ja. Aber das ist, ehrlich gesagt, da habe ich auch viel mehr erwartet. Also vor allem von St. Gallen. Es ist relativ ein Mauerstart. Also die ganze erste Halbzeit ist eigentlich von beiden Mannschaften relativ überschaubar gewesen. St. Gallen ein bisschen mit mehr Offside, also Offensivdrang, aber...
Und der Freistoß von Imeri, wenn man den noch rausnimmt, ja. Der, wo das Lattenkreuz geht. Aber sonst ja,
genau,
mit der
Rechte. Ja.
Also von zwei Mannschaften, die ja eigentlich so viel Potenzial hätten. Und wir, ich glaube, es ist auch so eine Endlosschleife, Servette, Potenzial, nicht abrufen. St. Gallen das Gefühl, das ist mal eher ein schlechter Auftritt gewesen jetzt in dieser Rückrunde. Wenn nicht einer von den schlechtesten.
Genau.
Ist aber geil, wenn
aber wir der verzeiht mir, wenn wir jetzt halt einfach... Das ja. verzeiht man vielleicht, weil es halt einfach einmal einisch ist, aber ja.
Vor allem haben wir ja Leute, die von der zweiten Reihe können schiessen können, weil das ist ja auch mal ein probates Mittel.
Ja.
Die Mannschaft, die tief steht.
Absolut. Und dann hat es aber nach der Pause irgendwann mal einen Dreifachwechsel gegeben. Das, also zuerst hat es auch wieder relativ ist so weitergegangen wie vor der Pause, dann Dreifachwechsel auf St. Galler Seite. Und das hat dann doch ein bisschen Power gegeben und dann vor allem auch ein 0-1 für St. Gallen. Fasli von außerhalb vom Strafraum, aus der Reihe raus, in der entfernten Ecke reinzimmert. Das war ansehnlich.
Vor allem muss man den Pass vorher noch genau analysieren. Es war nämlich ein Tunnelpass vom Ruiz, zwischen den Beinen vom Servette-Verteidiger durch. Also, da hat sich einer dann doppelt geärgert. Erstens das, kommst du ins Tunnel über und zweitens noch, der andere haut ihn dann ja sonntagsschussmässig ins Ding rein.
Fasli hat ja nicht den Ersten, den er jetzt so versorgt hat. Hat er nicht gegen Luzern auch so einen gemacht oder die Chance sicher gehabt, aber eben, ich muss sagen, das
weiß ich nicht
mehr. hat er getroffen, die Schüsse, muss ich sagen. Ja.
Aber Servette hat dann wieder Chancen um Chancen um Chancen und sie machen es einfach nicht. Die vermissen den Schalk, glaube ich, oder? Ziemlich.
Vielleicht auch der Kiei.
Auch der Kiei.
Und wenn natürlich ein Dimitri Oberlin deine Sturmhoffnung ist, dann kann es nicht gut um einen
stehen. Aber auch der Rotlin braucht zu viele Chancen. Und Bedia.
Ja, Bedia hat in der Halbzeit noch gute Chancen gehabt.
Hat er eine gute Chance gehabt.
Ja, aber.
Jetzt in der Halbzeit?
In der Halbzeit ist er recht gut gewesen.
Ist er rein aufs Goal gelaufen,
ja.
Schön.
Ja.
Pause-Team. Jedenfalls 2-0 nachher für St. Gallen, beziehungsweise 0-2 aus Servette-Sicht. Jankiewicz läuft im Strafraum. Da sieht Lungoi in der Mitte stehen und der hat das freie Goal vor sich und trifft. Und so ist es unter dem Strich doch auch ein verdienter Sieg für St. Gallen, einen mehr.
Dort war auch noch krass bei dem Goal.
Mit.
Also bei dem Goal, sorry, wenn ich einhake, das ist der Nicola Vujo, der eigentlich den Ball verliert oder ich sage jetzt mal den Zweikampf gegen Besio verliert und dann eigentlich umgeht. Und durch das hat ja der Jankiewicz eigentlich Platz auf der Seite. Eben, es ist eigentlich eine blöde Situation, die nachher eigentlich die ganze Abwehr irgendwie ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt. Ich kann es mir eigentlich fast nur vorstellen, irgendwie halt, dass sie einfach irgendwie Vorwärtsgedanken hatten und dahinter irgendwie nicht mehr parat sind. Aber ja, St. Gallen hat das clever gespielt.
Wieder Böck, wo einem das Knick brechen.
Ja.
Auch da wieder vom Vujo.
Mhm.
Auch durch den Ball einfach mal.
Wir sehen, St. Gallen kann auch mal hässlich. Also, wobei hässlich jetzt ein bisschen übertrieben ist. Ja. Aber die Form vor dem Cup-Final stimmt. Und Servette, kein Kommentar. Von meiner Seite. Ihr dürft gerne. Es ist, ja, also,
Ja, also ganz ehrlich, da bin ich jetzt auch ganz ehrlich persönlich. Ich hoffe, Servet wird am nächsten Wochenende so spielen wie jetzt.
Gegen Luzern, ja. Also man muss wirklich sagen, also Servet ist wirklich eine von der grösseren Enttäuschungen dieser Saison. Klar, auch wenn du zuvor in die Luzerner Brüllen angehörst, dann muss ich vielleicht jetzt noch da oben behalten, weil auch Luzern ist eine von der grösseren Enttäuschungen dieser Saison. Aber ja, also Servet ist nicht nachvollziehbar irgendwie mit dem Team.
Konstant und konstante Diva irgendwie in Rot.
Ja.
Und da kommt gerade die nächste.
Ja, genau. Sion gegen IB. Ja. Ein 1-2 ist es geworden. Beide Teams vor dem Spiel unter Zugzwang. IB, weil halt einfach schon lange nicht mehr gegangen ist. Und Sion will es langsam doch von hinten wieder ein bisschen heranbrausende mögliche Absteiger gibt. Und trotzdem ist es auch da. Also irgendwie ist es die Liga von der unspektakulären ersten Halbzeiten gewesen. Mal Ausnahme eins Spiel, das später noch kommt. Auch da habe ich mir aufgeschrieben, Chance von Lustenberger und eine von Sibachö. Also Doppelchance gerade nach einer Ecke.
Ja. Lustenberger ist zurück, muss man erwähnen. Hey.
Ja, ist zurück, richtig.
Ja, und die Chance von Sion habe ich noch gut gefunden, vor der Pause dort von Balthasar. Die habe ich fast gefährlicher gefunden als die Doppelchance am Schluss. Aber eben, wenn man muss sagen, das ist alles gewesen, weiss man, es ist nicht viel gelaufen.
Und nach der Pause ist dann der Siero nicht am Kopfball gehindert worden. Ich glaube, es war der Gürgic, der neben ihm gestanden ist und gar nicht offen ist.
Ich habe auch nach in meiner Notiz geschrieben, Kopfball und in Anführungszeichen Duell mit dem Gürgic. Also das ist wirklich fragwürdig gewesen. Ist ja nicht am Siero sein erster Kopfgoal, auch kürzlich erst gerade eins, glaube letztes Spiel sogar. Ja.
Hat ja dann auch nicht gejubelt, weil er ein Walliser ist.
Ist ja nicht so schwierig gewesen. Genau, und dann das 1-1, der Gürgic das mal beim Freistoß, das kann er besser. Karl mit der Hacke weitergeleitet auf den Sojkovic und der vollendet, aber das ist huere geil gewesen, der Assist.
Das Geile ist, ich habe mir aufgeschrieben, nach dem Freistoß von Gürgic nimmt ja der Jan Bammert eigentlich auf den Grasnarben oben mit dem Kopfball ab und der prallt am Sibachö ab und nachher der schöne Hackentrick eigentlich an die Latte. Ist ja, glaube ich, an die Latte und an die Pfosten und nachher drückt er ihn über die Linie. Also es ist schön gewesen, die Vorlage.
Die gehen in der Regel amix nicht mehr rein.
Ja.
Aber da jetzt eben schon.
Ja.
Ja, aber es hat ja dort noch so kleine Episoden gegeben mit dem Ref, mit dem Piccolo, der zuerst gesagt hat, das ist Abseits. Und dann hat der VAR dann das angeschaut und gesagt, Moment, Kollege, das Goal zählt. Und das ist, ehrlich gesagt, nicht die einzige Situation in dieser Runde gewesen, wo ich muss sagen, ich bin froh um den VAR. Also es ist jetzt eine sehr allgemeine Aussage, aber in dieser Runde bin ich es ein paar Mal gewesen.
Also du kannst mit allen Schaffhausen-Fans reden, sie wären froh, es gäbe den VAR in der Challenge League.
Ja.
Was dort gepfiffen worden ist, ja, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber ja, es hat ein paar Situationen gegeben, wo das Spiel anders dann pfiffen. Ja.
Wer nicht froh war über den VAR, oder? Das ist wahrscheinlich
unser Kollege.
Stojkovic gewesen, oder? Bei seinem Konter. Der Karlen hat ihn ja dort kurz vor Ende in der 88. geschickt. Guter Konter und vom Balmos ist, glaube ich, froh gewesen, dass es einen VAR gibt, weil er rutscht ihm durch die Hände unter den Hosen durch und ist dann auch minimal abseits gewesen.
Ich habe vorher noch an den gedacht, wo du, Fabio, gesagt hast, ja, in der Schweizer Liga hat es schon lange keinen Lapsus mehr gegeben. Ich dachte, ja, dank dem VAR oder dank dem Offside.
Genau.
Nein, sonst hätten wir das gerade einen gehabt.
Ja.
Ja, und dann ist es aber das, Wahnsinn! IB kann nicht nur in der Nachspielzeit verlieren, sondern sie können auch tatsächlich mal wieder Sieg-Goal machen. Das 1-2, der 93. Der Gavarisch läuft komplett unnötig im eigenen Strafraum in Gegenspieler rein. Ich habe wirklich nicht gesehen, wer es war. Ja,
Nias, der nicht einmal den Ball überkommt. Das ist ja geil gewesen. Es ist ja der Nias neben Gamara durchgelaufen. Der Gamara nimmt eigentlich den Ball mit. Und der Nias wird abgesäbelt vom Gavare.
Junge, das ist sowas von Karma. Weil der Kavare im letzten Spiel hat müssen vom Platz fallen.
Aber es ist schon das zweite Mal so spät, wie auch gegen FCZ, hat man genau eine ähnliche Szene gehabt, wo man muss sagen, ey, das darf nicht passieren, vor allem
komisch. Es ist irgendwie einfach irgendwie, und sieht man, und dann gibt es Penalti, Benudeln.
Und der Sivacu macht er natürlich, und so gewinnt IB, denke ich, da geht der Riesenstein auch, dass man mal wieder kann gewinnen. Klar, die Meisterschaft ist weg und alles, aber die sind jetzt so verprügelt worden von der Liga in den letzten Spielen.
Und
das ist natürlich sicher jetzt wichtig.
Sie schmecken natürlich den Atem von St. Gallen, der von hinten kommt. Und wenn die so weiterspielen, dann wird das noch ganz
handzeichen. Sie atmen aber auch
jetzt an Basel. Jetzt sind es 6 Punkte, ja klar.
Nur noch 3 Punkte an Basel. Also
es geht da schon noch etwas. Man spürt überall ein
bisschen den Atem. Du provozierst jetzt irgendeinen dummen Spruch, dass der Atem nach Bratwurst ohne Senf schmeckt oder so. Aber wir gehen schnell weiter.
Bitte.
Vielleicht noch ganz schnell das Fazit. Das hat das SRF gebracht. Das ist das erste Mal in dieser Liga, in dieser Saison, wo IB 2 Spiele in Folge gewonnen hat. Oh. Hat das SRF gesagt. Krass. Kann das sein?
Statistik-Nerds hier in dem Studio, also, bitte, Adi.
ich weiss nicht, ich hätte behauptet, Vorrunde, ich kann das fast nicht sein, aber vielleicht haben sie wirklich viel Unentschieden geholt. Ja.
Und irgendjemand aus dieser Runde hat Sion eindeutig zu früh safe geschrieben. Das bin ich gewesen. Ich habe vor ein paar Runden schon gesagt, okay, Sion wird definitiv nicht mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Ich nehme da alles zurück und behaupte das Gegenteil. Und es bleibt spannend hinten. Danke, Sion auch.
Hast du nicht den direkten Abstieg gemeint? Einfach, oder?
ja, natürlich, genau, das ist es.
Und zu deinem Schutz, Oli.
Und
das Glück in der Runde, wo der FCZ recht weit vorne tippt hat, oder?
Ja, c'est moi. Mein Freund, aber, richtig. Ja, und bevor wir zum grossen Duell an der Tabellenspitze gehen, schauen wir uns das grosse Duell ganz hinten an. Es hat nämlich die Liga-Bastler, oder der Zufall hat es so gewählt, dass wir an dem Spieltag nicht nur vorne dran das 1 gegen das 2 gegeneinander hatten, sondern auch der letzte gegen den zweitletzten und dass es dort genau auch um sehr viel gegangen ist. Und die Rede ist natürlich von Luzern gegen Lausanne, wo wir als nächstes anschauen.
Es ist um viel gegangen. Ich habe irgendwie von Lausanne nicht gesehen, dass es um viel gegangen ist, ganz ehrlich. Aber ja
anscheinend, das nicht
anscheinend
gewusst,
ist es um viel gegangen, ja. Aber ja, Qualität hat man das Gefühl gehabt, im letzten Monat, April, die Lausanner, die kommen, die haben die Qualität, man findet, das Selbstvertrauen ist wieder da. Aber von dem habe ich während dem ganzen Spiel eigentlich praktisch nichts gesehen.
Ja, also ich war vor dem Spiel recht nervös und habe dann auch ein, zwei ein bisschen hämische Kommentare bekommen, wo sie gesagt haben, nein, die werden weggeputzt. Ja,
also ich habe das 4-1 getippt letzte Woche.
Ich ein 1-1.
Nur so fürs. Ich kann auch manchmal richtig, fast richtig liegen im Tippen.
Ja. Ich habe dein 1-1 Unentschieden übernommen.
Mich hat so gewundert, dass man im Goal den Castella gebracht hat für den Ciao.
Ja.
In so einem wichtigen Spiel. Also klar, am Castella ist schlussendlich nicht gelegen. Die 3-0-Niederlage, die Lausanne sich da eingefangen hat, aber irgendwo, ja, es wird wahrscheinlich so ein bisschen die letzte kreative Entscheidung sein vom Casanova.
Das war, glaube ich, das erste Spiel, das er wieder hat dürfen spielen, glaube ich, oder? Nach seiner Sperre, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ich glaube, es hat so im Kopf, ja.
You never change a winning team, sehr wahrscheinlich.
Nach dem letzten.
Ja, nein, ja.
Genau, ja.
I don't know. Wir wissen eh nicht genau, was so abgeht. Spielt mal der Kukuruzovic, spielt mal nicht, spielt wieder.
Ja, aber jetzt eben zum Spiel. Ich habe mir aufnotiert, oder was ich gesehen habe. Mich hat es gedacht, Lausanne, klar, sie haben nicht viel gebracht, spielerisch, aber mich hat es gedacht, sie sind extrem hart unterwegs gewesen. Also extrem aggressiv in die Situationen rein. Es hat nicht geholfen, dass der Schiedsrichter das nicht unterbunden hat, aber man muss sagen, die Luzerner haben Mühe damit gehabt. Also die erste Viertelstunde hat Luzern wirklich Mühe damit gehabt, mit dieser Aggressivität umzugehen. Hat auch immer wieder gekadert mit gewissen Entscheidungen. Dennis Simani hat Geld bekommen wegen Reklamieren, hat vielleicht fast mehr können sein. Ein Grippo von Lausanne hat dort den Abu Bakar gefoult. Wahrscheinlich nicht penaltyreif, aber ja.
Das hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis dann das erlösende 1-0 gekommen ist. Aber Angst, ich war im Stadion, ich hatte jetzt nicht irgendwie Angst gehabt, dass da etwas kommt von Lausanne, weil grosse Chancen haben sie eigentlich keine gehabt. Im Aufbau hat es auch irgendwie gekommen. Sie hatten mehr Ballbesitz gehabt, glaube ich, in der ersten Hälfte und der zweiten Hälfte als Luzern. Aber etwas wirklich Kreatives angefangen hat es mit dem nicht. Kebel, habe ich das Gefühl gehabt, hat bemüht gewesen, hat versucht, zwischen den Linien etwas zu machen. Kukuruzovic ist auch irgendwo rumgestanden. Also, es ist irgendwie so, es hat weder Hände noch Füße gehabt, was sie gemacht haben. Und dann die Aggressivität noch irgendwie drin zu versuchen. So, zum Glück ist das bestraft worden.
Ja,
was ich um jetzt fest noch ins Detail gehen, aber man hat ein bisschen gemerkt, dass Luzern sich vor allem auf die linke Angriffsseite von Lausanne konzentriert hat. Und das macht auch absolut Sinn, weil dann am Duni, ein Mahu und ein Kukuruzovic stehen. Durch das hat Alain Kusch auf der rechten Seite oftmals ein bisschen Platz gehabt, aber wirklich eine Chance. Sind es eigentlich den ersten in der Nachspielzeit gekommen, wobei jetzt haben wir natürlich gerade mal schon das 1-0 unterschlagen. Das 1-0 für Luzern ist ein weiter Freistoß vom Träger. auf dem Burg seinen Kopf und der hat das sehr, sehr schön gemacht, unhaltbar für Castella.
Also die Flanke vom Träger ist ja, glaube ich, erst nach dem Freistoß gewesen. Es ist ja, glaube ich, aus dem Spiel raus gewesen, aber eben, es ist trotzdem eine sehr schöne Flanke gewesen, mega lang gezogen. Und
genau.
Es ist ja noch, weil es ja Freistoß gewesen ist, ist ja der Simani und der Burg noch im Strafraum drin gewesen. Das ist gut für Luzern gewesen. Weil der Simani hat verpasst und der Burg hat sich dann gegen Mahou durchgesetzt, wo ja, ich glaube nicht sein beste Match gehabt hat, kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Ja.
Nein. Ist auch ein sehr, sehr aggressives Duell gewesen zwischen ihm und dem Träger schon die ganze Zeit, wo meistens an Träger gegangen ist. Ja, dann eben zwei grosse Chancen von Lausanne noch in der Nachspielzeit, Sanchez und Polero. Und dann ist mir in die Pause gegangen.
Also Polero muss man vielleicht noch rasch rausheben. Ich weiss nicht, die Chance hat es mich gedacht, da hat Luzern extrem Glück gehabt. Also Sanchez habe ich jetzt eher ungefährlich gesehen, aber der Weitschuss, aber der Kurkusovic, der die Flanke punktgenau für Polero geht, der im Fünfer innen ist, der Burg verpasst als Erster, Simani ist zu weit weg und der Polero ist zwischen den Innenverteidiger und eigentlich wird der Müller nur angeköpft, oder? Also wenn der auf den Langpfosten geht oder ein bisschen höher, hat Staat 1-1.
Und die einzige Szene, die einigermaßen
nachher. Ja, müssen wir schon ein bisschen rausheben. Ich kann nachher nicht mehr.
Okay, ja, sorry.
Ich nicht
Nein, es kommt ja nicht mehr. Also,
ich kann nachher nicht mehr.
Und Polero letzte Saison bei Schaffhausen oder wo immer das er gespielt hat und Torschützenkönig war, hat er es sicher gemacht. Selbst ja. Aber auch war. Jetzt bei Lausanne spielt er fast nicht so viel und dann passiert halt auch mal so etwas.
Ja,
genau. Aber ja, hätte können 1-1 sein, ist es aber nicht. Und dann in der Pause war es irgendwie recht gemütlich unterwegs. Alle haben sich ein bisschen das Gefühl gehabt, doch, jetzt müssen wir einfach noch das 2-0 nachlegen und dann. Und das gut?
Ja, es ist in Lausanne in den ersten paar Minuten ein bisschen mehr Zug aufs Goal gehabt in der zweiten Halbzeit, ohne, wie gesagt, zu Chancen kommen. Die grossen Chancen sind nachher auf Luzerner Seite gekommen, nämlich durch den Ugrinic und den Kwasina, die ihre nicht gemacht haben. Und dann ist dann aber das 2-0 wieder durch den Kwasina mit einem starken Pass auf den Aboubakar. Der tankt sich auf der linken Seite durch und passt zurück auf den Yajari. Und der aus vollem Lauf sein erstes Goal überhaupt in der Super League gemacht.
Schön.
Machen wir ihm gönnen, einem jungen Eigengewächs aus Luzerner Talent schmieden.
Hat er nicht viel gefällt und der Schulz wäre ihm noch reingelassen.
Ja, ich glaube, der hat ihm schon gerufen dort. Also, ja, ja. Weil der Schulz wäre nicht weggegangen.
Schon. Gerade neben dran gestanden und dachte, oh nein. Der andere, wunderschön mit dem Inneren ist die schöne Effe dann.
Ja.
Mag man ja, schön gönnen, definitiv. Lausanne hat nachher probiert zurück, haben aber mal für mal an der Strafraumgrenze den Ball verloren. Sind wirklich nicht irgendwo in Abschluss gekommen. Luzern hat gelauert auf Konter und hinten aber eigentlich relativ gut abgesichert.
Ja.
Quasi noch hat noch eine Chance gehabt. Irgendwie zuerst Schuss auf der Strafraumgrenze, hat jetzt gesagt. Und nachher
Doppelchance.
Ist Doppelchance oder dreifache Chance ist sie eigentlich gewesen, oder? Also der Aboubakar allein, also auf einen Kwasina spielt, der allein aufs Goal geht, der hat Doppelchance, wo der Castella wirklich gut hat. Der Ugrinic, der versucht nachzusetzen, geht um. Nachher wird mal zwei Minuten weitergespielt. Und Fabio, du hast gesagt, auch im Stadion, oder? Wir sind tätig gewesen, der hat den Müller, den Ball, und dann wird
Abstoß ist gesehen.
Abstoß, genau. Und dann wird Penalty gecheckt. Und ich habe dann kurz irgendwie das Handy führen und auf Blue schauen, was da passiert. Und habe gesehen, die müssen es, glaube ich, auch nicht so ganz genau. Die hat irgendwie keine Szene gezeigt irgendwie am Anfang. Und da hat man gesehen, das vom Ugrinic. Wir haben es kurz vorher besprochen, der Fabio und ich. Ich hätte da niemals Penalty gegeben. Aber
Sie haben noch im Stadion den Ugrinic zusammengeschissen, weil er so langsam zurückgelaufen ist. Er hat irgendwie 10 Minuten gebraucht, bis er von einem anderen Strafraum wieder zurück ist. Und ich dachte, hey, in der Defensivarbeit kannst du doch das nicht machen, du musst doch helfen. So fest gefällt kannst du nicht worden sein. Und dann war er Abstoß. Und dann dachte ich, hat jetzt irgendein Luzerner irgendwo ein Hand gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass das ein Fahrpenalty ist für Lausanne. Und dann bin ich dann recht erstaunt gewesen, als der Schiri auf die andere Seite fiel. Nichts gesehen, nichts bemerkt. Und wäre vielleicht mit dem Blick
auf den Ugrinic gewesen. Ja, auch da eine VAR, sei Dank, weil das ist eine Aktion, die der Schiedsrichter sicher nie gesehen hätte. Mhm. Und der VAR hat es aber gesehen, dass es ein klares Foul ist. Dann hat man dort den Ugrinic schiessen lassen und der hat souverän unter rechts nachher versenkt. Und damit haben alle, haben die drei FCL-Eigengewächse, also ehemalige Junioren, haben getroffen. Und als wäre das irgendwie das Ziel von dem Spiel gewesen, haben nachher keine Luzerner mehr getroffen, trotz grösster Chancen, Djumic, Kvasina und so weiter, alleine vor dem Castello.
Sind ja keine Luzerner eigen gewesen.
Ja, der Seidl war eben gesperrt.
Ja, genau. Stimmt. Ja, Fazit. Verdient der Sieg für Luzern sicher. Lausanne ohne wirkliche Chancen. Ich frage mich halt schon, was ist aus Lausanne geworden? Wir haben letztes Jahr, sind sie sechst gewesen. Mit zum Teil auch gutem Fußball. Und ich meine, es sind immer noch Spieler wie Kuch und so weiter dort, am Duni und so weiter, wo du jetzt zum Beispiel gar nicht gesehen hast. Wo ein guter ist. Und was ich mir aufgeschrieben habe, grosser Respekt an die Lost Boys, Lotz, da denke ich immer an Luzern, ja. Aber das ist ja eine Fanvereinigung von Lausanne, wo der ganze weite Weg auf Luzern mitgemacht haben, wo nach all dem Scheiß, was passiert ist, um den Verein mit Ineos in den letzten Jahren, mit diesen Leistungen, wo das der Verein jetzt steht und bis zum Schluss auch Lärm gemacht haben für ihren Verein. Ich finde, in so einer Situation siehst du, wie gut das die Fans sind, und es sind nicht viele gewesen, aber Hut ab von diesen Damen und Herren.
Was heisst da bis zum Schluss? Die sind im Fall nach einer halben Stunde später noch im Stadion gewesen und haben also vielleicht sind sie auf Abschiedstour, das ist meine persönliche Meinung.
Ja, T-Shirts haben sich nicht mehr können leisten, habe ich gesehen, gehabt, in 90 Minuten kein T-Shirt angehabt. Vielleicht sollte man mal zusammenlegen für Lost Boys, um dort ein bisschen T-Shirt aufrühren.
Für andere Teams ein schönes T-Shirt angelegt.
Haben
sie. Warte noch ganz schnell, ich habe heute noch gelesen, dass... Ja, sorry, aber du bist zu früh.
Du kannst einfach keine Überleitung.
Ich habe gelesen, dass der Sisse, Sportchef, dass es jetzt relativ klar ist, dass er bei Lausanne nicht mehr tätig ist, darf aber in dem ganzen Ineos-Gebilde irgendwo noch weiter wursteln. Allerdings halt nicht mehr in der Schweiz. Das Gleiche gilt vermutlich auch für den Präsidenten Bob Radcliffe, was übrigens ein sehr geiler Name ist. Bob Radcliffe. Ich hätte Bob Radcliffe heissen. Und noch nicht bestätigt, aber ja, man kann davon ausgehen, dass der Casanova ebenfalls auf Abschiedstour ist und nicht mit dieser Mannschaft in die untere Liga geht. Der Blick redet heute vom Lustrinelli, der eventuell sollte kommen. Ob der sich das antut von der Schweizer 21 geht zu Lausanne? Ja. Ich weiss nicht.
Also man darf sie ja noch nicht abschreiben. Oder sie können ja noch 12 Punkte holen und 10 Punkte holen. Aber nein, das ist, glaube ich, relativ klar. Ja.
Und Luzern gleichzeitig aber kommen wir zum Meisterball. Kommen wir zum grossen... Ja. Kommen wir zum grossen Meisterball, der stattgefunden hat in Basel gegen Zürich. Ihr habt, wenn ich mir ja genüsslich am Pool letzte Woche in Bangkok anhören konnte, beide gesagt, das wird nicht passieren, dass Zürich in Basel gewinnt.
Genau, stimmen wir nicht dazu.
Eure Gründe, die ihr gebracht habt, sind ein Stocker gewesen, sind ein Lang gewesen. Und ja, die beiden haben relativ schnell nicht mehr mitmachen. Ja.
Geht es halt einfacher. Sie haben auch zugelassen letzte Woche.
Ja.
Nein, ich wollte keine irgendeine böse Absicht da irgendwie unterstellen. Es sieht halt einfach komisch aus, wenn man Druck macht und dann verletzt man sich. Die sind schon nicht gerade die Liebsten gewesen, die FCZ-Spieler. Sind doch auch mit einer gewissen Härte im Werk gewesen. Aber jetzt, also die Verletzung in Kauf genommen von diesen zwei, glaube ich jetzt doch eher auch nicht. Das ist der FCZ dann doch auch.
Ja, aber es hat, glaube ich, halt der FCB halt nicht nur spielerisch geschwächt, sondern ich glaube halt wirklich ein bisschen geschockt gehabt, weil sie haben mega gut angefangen, oder? Sie haben den zweiten Minute Schuss vom Stocker gehabt. Nachher hat es irgendetwas wie einen Flipperkasten im Strafraum vom FCB, vom FCZ gehabt, wo der Brecher dann irgendwie den Fuß daran bekommt, eine Minute später.
Ja, was viele auch nicht verstanden haben, ist, dass man für einen Stocker den Kasami gebracht hat. Weil dort hat es ja doch auch nur der eine oder der andere auf der Bank gehabt und gesagt, okay, doch. Momentan ein bisschen besser in Form. Und für lange ist er dann der Katterbach gekommen. Auch der momentan, man hört es dann nachher, bei beiden Goal sieht er jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Also man hat mit dem Wechsel auch nicht Sicherheit bekommen. Definitiv nicht. Das ist eben eher in die andere Richtung gegangen. Was Zürich natürlich Karte gespielt hat.
Ja, aber der FCZ hat eigentlich keine grosse Chance vor dem Goal gehabt. Bis in die 40. Minute, wo nachher das 1-0 passiert ist. Und ja, stehender Ball, oder? Ich meine, wo du auf das kannst vorbereiten, Blair im Cemaili. Ich sage jetzt mal, dass der Sisse nicht muss stecken, ist okay, halbwegs bei Kopfball. Aber dass dann der Kriesschuh auch noch nicht deckt wird, der vor ihm steht. Und ich würde immer noch behaupten, der Lindner sieht nicht einmal, dass hinter dem Kriesschuh der Sisse steht, weil der so gross ist. Und ja, in dieser Szene ist, glaube ich, der Katterbach, den du kannst ansprechen, und der Endoi, wo beide nicht bei irgendeinem anstehen. Und ja, wenn eigentlich zwei Spieler eigentlich fast frei einköpfen, also der ist etwas nicht gut.
Ja, also gerade eine Abwehr wie Basel und die beiden schaffen sich hinter, bei einem stehenden Ball hinter der Abwehr zu schleichen. Ja, also was, dort ist definitiv konzentrationstechnisch etwas nicht richtig gelaufen und das in so einem Spiel tut natürlich besonders weh.
Oder Zuteilung, wenn ein neuer reinkommt, aber das dürfte als Profifußballer eigentlich auch nicht passieren.
Ja, und dann ist 40. Minute und dann sagst du, okay, scheiße gelaufen, jetzt geht mit Pause, besprich das neu. Dann noch eins, etwas, was man nicht verstehen kann, wo man eine Mannschaft mit dem Renommee auch nicht passieren darf, dass du nur einen kassierst, bevor es Halbzeit ist. Und auch die Art und Weise, oder? Die beiden Außenverteidiger haben ein bisschen miteinander kügeln vor dem 16er Guerrero auf Boroniasevic und das ist das dritte Goal die Saison gegen Basel. Er schießt sehr.
Aber das Krasse ist auch, der Guerrero zieht vier Basler Verteidiger auf sich.
Ja, wirklich und genial. Kann halt den Ball noch spielen, ganz also kontrolliert. Das, ja.
Ja. Und der Boroniasevic hat aber auch noch Zeit, sich den Ball reinzulegen. Dort habe ich gedacht, das geht nicht mehr. Den muss er direkt abschliessen. Ja. Kann er sich aber noch reinlegen um den Gegenspieler herum und trifft nachher zum 2-0 vor der Pause. Mhm. Und ich glaube, dann ist vielen im Stadion klar gewesen, okay, das wird jetzt verdammt schwierig. Beziehungsweise, ob denn da wirklich jeder noch daran geglaubt hat auf Basler Seite, ist dann ein bisschen die Frage. Ja.
Ja, und eben das Ganze vorher mit den beiden Außenverteidigern, das hat der FCZ eigentlich auch geschickt eingekauft, finde ich. Die zwei machen das mega. Boroniasevic und Guerrero auf den beiden Seiten machen extrem Druck, sind aber defensiv solid. Und mit dem Spielsystem, das der Breitenreiter spielt, kommt das mega gut zur Geltung. Und gerade gegen so Gegner, die dann halt auch versuchen, hoch zu spielen, hast du die Freiheiten. Und dann machen sie das super.
In der zweiten Halbzeit hatte ja der Boroniasevic noch eine Chance gehabt, wo er eine butterweiche Flanke auf einen Kramer dann noch spielt. Kramer einerseits im Offside, andererseits schafft er es, über das Goal zu köpfen. Das, aber dort hat man sie auch wieder gesehen, oder? Wie gut, dass die auch kannst brauchen zum Kontern und zum Vertikalspielen. Weil das flache Vertikalspielen ist jetzt das Spiel, glaube ich, relativ schwierig gewesen, weil, ja, der FCB hat, glaube ich, schon körperlich gute Spieler hingestellt gehabt, um nicht einfach an denen vorbeikommen.
Ja, völlig, und, völlig verdient, Schweizer Meister. Punkt. Ja.
Und eben der FCB in der zweiten Halbzeit, klar, eben, es ist 0-2, ist nicht einfach, aber man muss sagen, schießt ist ein schnelles Goal, müsstest du noch daran glauben. Irgendwie. Die einzige Chance, die ich mir aufgeschrieben habe, ist die Chance vom Esposito, wo er einen Freistoß schießt. Und dort hat mein Herz jetzt auch nicht höher geschlagen, ehrlich gesagt, als ich es gesehen habe.
Ja. Aber eben, wir haben es vorher auch kurz schon noch angesprochen, der FCB von den ersten paar 7 Spielen in der Super League, der hat uns überzeugt, der war heftig unterwegs gewesen. Mhm. Und der FCB von den letzten 7 Spielen ist einfach irgendwie ganz ein anderer FCB.
Ja, ja, wie viel sagst du, hat da der Trainerwechsel damit zu tun?
Ich sehe nicht wirklich einen Impact, muss ich ganz ehrlich sagen, ob es jetzt vorher unter dem Rahmen war oder jetzt unter dem Abbas Gall. Ich glaube, es liegt weiter oben irgendwo, das Problem. Mit Spielern und so weiter. Und ja. Wir haben es auch vorher auch noch angesprochen, dass die Neuverpflichtungen im Winter, ich glaube, die haben nicht einmal gespielt. Also, man hat auf die setzt man dann nicht, sondern man setzt dann wieder aufs Alte. Und,
ja. Es gibt doch das Sprichwort,
ja, man holt einmal tausend,
also. Stinkt, oder? Ja. Nein, also, der Punkt ist halt schon der, wenn am Schluss irgendwie, du musst Geld verdienen in der Schweiz. Und ich glaube, das sieht ein Degen, wie viele andere, vielleicht in der Schweiz nicht so. Aber, macht er einerseits irgendwie gut, aber irgendwie übertreibt er es. Ich bin mega gespannt, was da nächste Saison für eine Mannschaft auf dem Spielfeld steht. Wir haben vorher kurz geredet. Ich habe ein bisschen befürchtet, dass man viel mit Baselwurzeln irgendwie aussortiert und am Schluss dann irgendwie nur noch junge Spieler rennen tut, die von irgendeinem herkommen. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem, was Basel in der Zukunft wird vor sich haben. Aber jetzt in dem Spiel, wo es ja darum geht, jetzt ist es absolut verdient gewesen, dass der FCZ da gewonnen hat, weil es ist wirklich zu wenig gewesen. Für das, was man vorher gesagt hat, alle müssen auf Basel, alle müssen ins Stadion, das ist nichts gewesen.
Dann schauen wir doch auf die andere Seite noch. Der Ehre, wem Ehre gebührt, ja. Der FCZ, Meister geworden. Ich glaube, es zweifelt niemand daran, dass das nicht verdient ist. Eine grossartige Saison gespielt und ich weiss nicht, wie wir da zusammengesessen sind am Stammtisch vor ein bisschen weniger als einem Jahr. Und ein bisschen mehr als vor einem Jahr. Und uns gewundert haben, weniger als vor einem Jahr, jetzt habe ich es. Gewundert ab all diesen Abgängen. 15 Abgänge hat es gegeben, einen neuen Trainer. Alles richtig gemacht. In meinen Augen Marinko Jurendić, als Sportchef, wo da das ganz, ganz grosse Lob gilt. Klar, Canepa mutigt, dass er das zulässt, weil wenige Saisons vorher hat er noch alles gemacht gehabt und das ist weniger gut rausgekommen. Und auch jetzt ist er der grosse gefeierte Mann. Klar, wie gesagt, er ist der Mr. FCZ, aber was da Jurendić hergebracht hat in dieser kurzen Zeit, ist wirklich grossartig.
Ich glaube, es ist so eine Kombination, oder? Also eben, Jurendić, klar, hat einen neuen Trainer geholt, hat Spielermaterial geholt, wo auf dem Trainer sein Ding passt. Aber dass ein Sisse jetzt plötzlich einschlägt, dass Marcus Sahn so ein riesen Traum hat, ich glaube, da brauchst du auch das Vertrauen von einem Trainer. Und da würde ich sagen, hat der Breitenreiter auch ein grosses Lob verdient für das. Also ich glaube, es braucht halt einfach die Dreiecksbeziehung, Präsident, Sportchef, Trainer. Wenn das funktioniert, dann macht es alles besser. Und der FCZ hat in dieser Saison gezeigt, hey, sie haben nicht finanziell brutal viel Geld ausgegeben und sich eine starke Mannschaft zusammengekauft. Sie haben gewusst, wo sie investieren müssen, haben das gemacht und eben.
Ja, ich hoffe halt, dass auch ein bisschen IB etwas daraus gelernt hat, aus dieser Winterpause. Ich meine, IB, sie sind hinten drin gewesen, sie sind auch genug Punkte hinten drin gewesen, aber der FCZ ist sicher nicht unschlagbar gewesen. Ich glaube, vor allem der FCZ eben hat es wirklich gut gemacht, sind am konstantesten von all denen gewesen, aber Basel und IB sind da schon wirklich unter ihrer Erwartung gewesen und IB hat halt einfach sich verkauft oder seine Meisterschaftschancen im Winter verkauft oder ausgelehnt und das verstehe ich nicht.
Plus Verletzungspech. Ja, von dem ist Zürich ein bisschen verschont worden diese Saison. Aber muss man ausnützen.
Ja.
Ja, und wie gesagt, also ich glaube schon, sie haben das Maximum aus ihren Chancen rausgeholt, also aus ihren Möglichkeiten rausgeholt. Und da bin ich absolut bei dir. Das hat ein André Breitenreiter fantastisch gemacht. Ja. Auch mit seiner ruhigen Art. Und ich glaube auch bei ihm, jetzt nicht erst beim Meistertitel, sondern auch vorher hast du schon gesehen, die Verbindung, die er hat zu diesen Spielern, das ist eine Tiefe, das ist eine starke, das funktioniert. Und ja, eben das haben wir vorher völlig richtig gesagt, wenn obendrauf das Dreieck einfach harmoniert und jeder vertraut dem anderen, dass der andere den Job auch gut macht, dann hat das irgendwo eine Auswirkung oder eine Ausstrahlung auf den ganzen Verein. Also von dem her sehr, sehr schön und gratulieren. Und ja, wir werden dann mal irgendeinen Saisonrückblick.
Das machen wir
nicht, genau.
Genau, wir haben Predictions angeschaut, das kommt nicht gut raus für uns alle nicht.
Ich sage einfach nur, ich glaube, es liegt auch noch irgendwie so ein bisschen am Zürcher Wasser oder irgendetwas. Man hat jetzt geschafft, oben zu bleiben. Wenn jetzt Winterthur noch raufkommt, dann ist irgendwie da in Zürich ein Bombensportjahr, auch mal auf fußballerischer Ebene,
also ich am Laufen nicht ist. Ich kritisiere, aber GC ist noch nicht fix oben.
Ja, aber also.
Es ist alles möglich.
Es ist alles möglich, richtig. Darum sage ich es jetzt, wo ich es noch sagen kann.
Das Alter nie gut. Aber ja, ich bin auch bei dir, ja. Definitiv.
Und der FCZ haben ja noch den Cup gewonnen. Also es ist schon ein bisschen. Ja, gut, gegen
GC. Es wäre irgendwie GC, es wäre sowieso. Aber ja.
Ein Zürcher Wochenende gewesen. Fast.
Fast, ja. Aber eben, das ist ein Transportort.
Ja, und jetzt haben wir ja noch eine nächste Runde, glaube ich.
Ja.
Jawohl, es gibt noch mal eine, es gibt noch vier. Vier,
ja, oder? Ja, genau. Wir fangen an mit Lugano gegen IB. Das ist auch. Die einen haben sich ein bisschen fangen können, ein bisschen festigen. IB hat sich gut können festigen, jetzt zwei Siege in Folge. Ich habe vorhin nachgeschaut, in der Hinrunde haben sie tatsächlich schon mehr als zwei Spiele in Folge gewonnen. Es ist wahrscheinlich um die Rückrunde gegangen, glaube ich.
Wahrscheinlich, ja. Ja, ich habe da als Tipp ein 0-2, also IB gewinnt 2-0 gegen Lugano. 2-1 für IB.
Ja. Dann geht es weiter am Samstag mit St. Gallen gegen FCZ. Da ist natürlich immer die Frage, oder?
Die letzte Partie ist 3-0 ausgegangen für St. Gallen.
Ja, aber es war Zürich noch nicht Meister gewesen und vielleicht macht Zürich einen auf Bayern München. Weiss man nicht, oder?
Aber St. Gallen hat das letzte Mal 3-0 gewonnen.
Aber jetzt gewinnt 6-0 in dem Fall, oder? Lacht deine Rechnung.
Also ich tippe auf ein 3-0 für St. Gallen.
3-0 St. Gallen.
Ich habe 2-0 für St. Gallen.
Das 1-0 St. Gallen. Ja, da haben wir alles da.
So sehr schön.
Der gewinnt wahrscheinlich Zürich, wenn es nach uns
geht.
Sonntag geht zweites Frühspiel ist GC gegen Sio.
Da kann ich tippe die Runde praktisch nur 2-0. Auch da 2-0 für GC.
Ich 1-0 für GC.
1-1.
Du wolltest einfach noch nicht, dass GC safe oben ist, oder was?
Nein, es geht mir nicht drauf. Ich kann das auch nicht, kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Sio noch so richtig verbockt. Irgendwie kann man das nicht vorstellen. Das sind echt qualitativ zu gut.
Dann spielt Luzern gegen Servette. wenn Luzern gewinnt, ist es das gewesen mit Lausanne. Ich habe es 1-0 für Luzern.
Oli Typ kein Servette, also muss ja gar nicht.
Genau, muss ich nicht fragen.
Mal, ich habe es jetzt wieder drin. Also Luzern hat ja eine welsche Woche im Moment. Lausanne, Servette, Sion. Und da habe ich jetzt auf ein 1-0 für Luzern.
Ich tippe auf ein 2-0 für Luzern.
Okay. Obwohl Servette so eine Wunderdeutung ist, sind wir sehr klar. Und Basel, Lausanne spielt gegen Basel.
0-3.
Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Aber
es hat schon lange keine Packung mehr gegeben, oder? Wobei, wenn Lausanne so spielt wie gegen Luzern, wird es schwierig. FCB muss sich. Also, Erfindungsfall. Ich tippe auf ein 2-2 im Fall.
Du bist nur unentschieden. Nein, ich tippe auf ein 1-0. Ich glaube nicht an eine Packung. Also, 0-1 natürlich für Basel ist die 1-0 gewinnen, auswärts.
Schön.
Wir haben in diesem Tippspiel auf Kicktipp haben wir tatsächlich irgendjemand, der jetzt auch noch erst ist, wo tippet hat Anfang Saison, dass der FCZ Meister wird und Lausanne absteigt. Also an dieser Stelle schon Chapeau. Also die Chance ist ja gross, dass er dort beides holt. Ja, kann nicht mithalten.
Komisch.
Komisch. Ja, ich habe unsere Prediction vor dieser Sendung angeschaut. Es wird ein Spass sein, zum Zurückschauen.
Ja, und es wird hoffentlich ein Spass sein, zum Zuschauen, was die Teams uns da wieder bieten. Und bald haben wir Sommerpause, also kennt nochmal alles.
Richtig. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, oder?
Mhm. Sehe ich auch so, ja.
Euch allen, egal wo ihr seid auf dieser Welt, ob in Thailand, in einem Liegestuhl oder hier in der Schweiz, schöne Woche, macht es gut, wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, Sen.